Liebe Schwestern und Brüder, nachdem ich jetzt mit der Power versorgt bin, zunächst mit der Electronic Power, aber dann vor allem auch mit der Kraft und der Macht des Heiligen Geistes, freue ich mich sehr, dass ich bei euch hier im Gottesdienst sein kann. Der letzte große Gottesdienst, den ich in einer Pfingstgemeinde hatte, das war in Nairobi, Kenia. Wir hatten da in der World Evangelical Alliance, also der weltweiten evangelischen Allianz, eine Tagung und es war ein Sonntag und da war ich eingeladen in eine Pfingstgemeinde und wir sind mit dem Auto losgefahren und dann ging das durch ein Slum und man hat überall rechts und links diese unbeschreibliche Armut gesehen, die vielen Kinder. Und dann kamen wir zu einer großen, ja, Wellblechkirche, muss man sagen, und da waren über 800, 900 Leute zum Gottesdienst versammelt. Und dann am Schluss bildete sich eine lange Schlange und der Pastor hat unter Handauflegung für viele Menschen gebetet. Man muss sich vorstellen, das ist eine Gemeinde in einer Situation, wo auf 1000 Einwohnern vielleicht gerade ein Arzt kommt, wenn es gut geht. Und da die tiefe Sehnsucht, dass Gott eingreift und im Leben handelt. Wir haben es in vieler Hinsicht besser, aber wenn ich so an die Freude dieser Christen in Afrika denke, wie sieht es bei uns aus? Wir sagen oftmals, du bist, was du leistest. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und die Hauptsache ist, du kannst dich verwirklichen, du kannst Gott, mit Gott etwas anfangen, dass dein Leben erneuert wird, dass du nicht nur und nicht zuerst auf dich selbst und auf deine Möglichkeiten schaust. Wenn wir in die Öffentlichkeit hineinblicken, dann ist es ja oft so, dass dieses Leistungsprinzip so radikal durchgezogen wird, dass man auch Versagen, auch Misserfolge umdreht in Erfolge. Wenn ich etwa an den armen Martin Schulz denke, der von so großer Höhe abgestürzt ist und dann doch immer diese oft so halbherzigen Windelweichen und doch auch oft gelogenen Statements, die es in der Politik gibt, wie man Misserfolge in Erfolge noch umdefiniert. Und da möchte ich euch heute ein Wort aus dem Galaterbrief des Apostels Paulus vor Augen halten, wo Paulus eine ganz andere, eine ganz neue Dimension, eine neue Perspektive hat. Und zwar zeigt Paulus, dass es nicht nur um gerade aktuelle Erfolge geht, wie wir in der Horizontale klarkommen. Wie ist es mit der Horizontale? Wir fragen, was sagen die Leute? Wir fragen, bin ich everybody's Liebling? Bin ich so, dass sie mich akzeptieren? Oder welches Selbstbewusstsein habe ich? Alles auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und das durchbricht jetzt Paulus mit der senkrechten, mit der vertikalen und sagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie du dich selbst einschätzt, was andere von dir denken, sondern es kommt darauf an, wie Gott dich beurteilt. Dass sozusagen aus dieser horizontalen durch die senkrechte ein rechter Winkel entsteht und ich vor Gott recht werde. Und wie kann das geschehen? Wie kommen wir ins rechte Lot? Und da möchte ich nun uns ein Wort lesen aus Galater 2, Vers 16 bis 21. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Und dann setzt Paulus fort im 17. Vers: Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist ein Christus ein Diener der Sünde, das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zum Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Liebe Schwestern und Brüder, das Erste, was uns Paulus hier klar macht, wenn es um das rechte Verhältnis zu Gott geht, ist, der Gesetzesweg ist ein Holzweg. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon mal erlebt haben. Sie sind im Wald spazieren gegangen. Es ist vielleicht ein bisschen mühsam, weil der Weg holprig ist, weil auch immer wieder Gebüsch von rechts und links in den Weg hineinragt. Man kommt nur mühsam voran. Und dann mit einem Mal wird das ganz hervorragend. Da ist ein breiter Seitenweg. Da kann man ganz gemächlich und bequem spazieren. Und das geht eine lange Strecke gut. Und dann urplötzlich endet dieser Weg im Nirgendwo. Da ist nur noch Gebüsch, Gesträuch, da sind lange Holzstämme, die da herumliegen. Es ist kein Weiterkommen. Was ist das? Ein Holzweg. Holzweg, das ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Wenn die mit ihren großen Traktoren in den Wald hineinfahren, Bäume fällen und sie dann mit diesem Traktor herausziehen und zu ihrem Zielort transportieren. Ein Holzweg ist ein bequemer Seitenweg, sehr verlockend, aber er führt ins Nirgendwo. Am Ende muss man umkehren und den ganzen Weg zurückgehen, wieder auf den kleinen Hauptweg, der aber zielführend ist. Und so ist es mit dem Weg des Gesetzes, sagt Paulus. Das Gesetz ist ein Holzweg. Und wenn man in den Galaterbrief hineinschaut, die Verse, die unmittelbar vor diesem verlesenen Wort stehen, dann kriegen wir einen gewaltigen Streit in der frühen Gemeinde mit. Das war in dieser zentralen internationalen Missionsgemeinde in Antiochien. Und Petrus war dort zusammen mit Christen aus dem Heidentum, also aus der griechischen Umwelt, und mit Judenchristen. Und die waren friedlich zusammen und haben zusammen gegessen und ihre Gemeinschaft geteilt. Und es war so, wie Jesus es vorgelebt hat, der auch zu den Zöllnern und Sündern gegangen ist. Aber eines Tages, großes Erschrecken, da kommen die Leute des Petrus, Jakobus aus Jerusalem und machen Unsicherheit, verunsichern die Christen in Antiochien. Weil sie sagen, Freunde, bevor ihr Christen werden könnt, müsst ihr zuerst Juden werden. Müsst ihr euch zuerst beschneiden lassen. Und dann müsst ihr die Speisegebote des Alten Testaments ganz genau befolgen, wissen, was in welchen Töpfen wie gekocht werden darf. Alle 613 Gebote, die die Rabbinen im Alten Testament gefunden haben, und Verbote, die müsst ihr einhalten bzw. eben unterlassen. Und wenn ihr das tut und alle Feiertage haltet und euch den Waschungen, den Rituellen unterzieht, dann können wir weiterreden. Dann könnt ihr auch anfangen, Christen zu werden. Aber zuerst müsst ihr mal tüchtige Juden sein. Und Petrus lässt sich einen Schreck einjagen und gibt nach. Plötzlich ist die Gemeinde geteilt. In einem Raum essen die Heidenchristen, im anderen die Judenchristen. Und als da Paulus dazukommt, dann gibt es so richtig Krach. Dann stellt Paulus den Petrus und sagt, was du da machst, ist pure Heuchelei. Du erwartest und willst, dass diese Heidenchristen zuerst das Gesetz halten, das doch du und eure Väter nicht halten konnten. Und jetzt bringt ihr die Gemeinde durcheinander. Mit den Reinheitsvorschriften und mit allem, was da dazugehört und dieser ganzen Heuchelei, die jetzt abgeht. Es geht darum, und das ist das Zentrum des Evangeliums, Martin Luther hat mal gesagt, der Galaterbrief ist meine Katharina von Bora, das heißt meine Frau. Ich habe so ein inniges Verhältnis zu diesem Brief, zu diesem Schreiben des Apostels, dass ich immer tiefer, völliger eindringen will. Denn hier in diesem Brief macht Paulus noch einmal ganz deutlich, keine Mischfinanzierung im Blick auf die Rechtfertigung. Mischfinanzierung. Wenn Sie mal ein Haus gebaut haben, dann wissen Sie vielleicht, wovon ich rede. Das ist, wenn man dann zur Bank geht, um einen Kredit zu bekommen, dann wird erstmal gefragt, ja, wie viel Eigenkapital haben Sie? Ja, vielleicht 40% der gesamten Bausumme. Dann haben Sie eventuell Verwandtenkredite, wo Sie keine Zinsen zahlen müssen, wo Ihnen die Schwiegereltern oder eine reiche Tante oder irgendjemand aushilft. Okay, vielleicht 25%. Und dann 35% noch den Rest finanziert durch die Bank. Das nennt man eine Mischfinanzierung. Und so ist es bei vielen Christen in ihrem Verhältnis zu Gott. Sie sagen, oh, das ist ja wunderbar, du hast mir schon einiges geschenkt, da bin ich auch dankbar. Du hast Gaben gegeben, du hast Jesus gegeben, du hast den Heiligen Geist gegeben. Okay, sagen wir mal, in diesem Fall sind es 90%. Aber dann muss ich und kann ich doch wohl noch die restlichen 10% auch aufbringen. Das wäre so eine Mischfinanzierung. Und da sagt die Heilige Schrift ganz klar Nein zu dieser Art von Rechtfertigung. Es geht nicht, dass wir hier etwas beitragen wollen. Das hieße, von Christus wieder zu Mose zurückzugehen. Das hieße, vom Berg Golgatha wieder zum Berg Sinai zurückzukehren. Und das mit dieser Mischfinanzierung zwischen unserer persönlichen Heiligung und dem, was Gott als rechtfertigende Tat an uns tut, das lässt sich nicht so miteinander verrechnen. Deshalb das Gesetz, der Gesetzesweg ist ein Holzweg. Aber der Gnadenweg führt zum Ziel. In der Antike ist es öfters vorgekommen, dass jemand, der verschuldet ist, so tief in der Kreide saß, dass letztendlich ein Gericht bestimmt hat, diese Person und dann nicht nur diese Person als Individuum, sondern die gesamte Familie wird in ein Schuldgefängnis gesteckt und sie müssen dann langwierig, vielleicht lebenslang, diese Schuld abarbeiten. Das ist die Schuldenfalle. Und was uns bei Paulus im Evangelium vorgestellt wird, das ist ein fröhlicher Wechsel. Was bedeutet fröhlicher Wechsel? Wir stehen vor Gott und sind ganz und gar durch unsere Sünde und Schuld von ihm getrennt. Wie sieht uns Gott an? Er kann uns ja eigentlich nur verdammen. Und dann, wenn wir an Jesus glauben, dann sagt Gott zu uns, okay, ich schaue dich an wie meinen Sohn Jesus Christus, in seiner Sündlosigkeit, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit. Ich betrachte dich so, als seist du Jesus Christus. Und dann schaue ich Jesus an und behandle ihn so, als sei er der Sünder, weil alle Sünde der Welt auf ihm liegt. Und das ist ein fröhlicher Wechsel. Dass wir als Sünder den Platz von Jesus einnehmen und Jesus unseren Platz als Sünder. Das ist der Loskauf. Dass Gnade vor Recht ergeht. Es gibt eine bewegende Geschichte aus dem Kaukasus. Da war ein bedeutender Heerführer, der so diese wilden Stämme im Kaukasus zusammengehalten hat, weil sie alle von ihm überzeugt waren und alle auf ihn geschworen haben. Das war Schemiel der Gerechte, wie sie ihn nannten. Schemiel der Gerechte. Und auf sein Wort konnte man sich verlassen. Doch eines Tages kam es zu einer großen Unruhe unter diesem Volksstamm. Im Heerlager waren wertvolle Dinge gestohlen worden. Goldene Ketten, Perlen, das, was die Soldaten so bei ihren Raubzügen erbeutet hatten. Und jetzt war die Frage, wer ist der Dieb? Die ganze Gemeinschaft wurde misstrauisch. Und Schemiel hat dann gesagt, wer als Dieb entlarvt wird, der bekommt die Bastonade. Die Bastonade ist eine ganz schwere, dicke Peitsche. Und mit der werden Leute, die verurteilt sind, geschlagen. Und dann sind sie so blutig geschlagen, dass manche sogar daran sterben. Und dann war aber eine Zeit lang Ruhe und dann plötzlich kam es wieder zu einem Diebstahl. Und dann ging es wie ein Lauffeuer durch die Zelte der Soldaten. Der Dieb ist gefasst und die Diebin ist die Mutter von Schemiel. Und diese Mutter hat er sehr verehrt. Die hat er mitgenommen, gleich in einem Zelt neben dem Sein, auf all diesen Kriegszügen. Und die Soldaten wussten genau, wie sehr er an seiner Mutter hängt. Und dann haben sie diskutiert, was gilt jetzt, Gnade oder Recht? Er, der Gerechte, wird er jetzt um seiner Mutter willen das Recht brechen? Wird er zu seinem Urteil stehen? Wie geht es am Ende aus? Und als die Leute zu der großen Urteilsversammlung zusammen sind, stellt er sich vor sie und sagt, mein Wort gilt, das Gericht wird vollzogen, die Bastonade muss ausgepackt werden und zum Einsatz kommen. Da geht ein Raunen durch die Menge. Und dann sagt er, das Urteil wird vollzogen, aber nicht an meiner Mutter, sondern an mir. Er setzt sich hier mit seinem ganzen eigenen Leben ein. Und so ist Schemiel der Gerechte gerecht geblieben und hat doch Liebe geübt und Barmherzigkeit. Und das wissen wir, das ist eigentlich nur ein Hinweis auf Jesus. Dass Gnade vor Recht ergeht. Begnadigung. Der Paulus, der hier diesen Galaterbrief schreibt, der weiß, von was er redet. Er war geehrt, geachtet als Vorbild, als junger, hochbegabter Schriftgelehrter, aber auch als einer, der, wenn es drauf ankam, mit Fanatismus diese kleine Sekte der Nazarener verfolgt hat. Und der hat da nicht lange gefackelt, der hat die Leute ins Gefängnis geworfen und sogar, wie im Fall etwa des Stephanus, der Steinigung preisgegeben, dem Todesurteil preisgegeben. Und jetzt reitet er hoch zu Ross mit einer Gruppe von Juden, ausgerüstet mit Sendschreiben aus Jerusalem, Richtung Damaskus, die syrische Hauptstadt. Und plötzlich umleuchtet sie ein Feuer tausendmal heller als die Sonne. Und Saulus stürzt vom Pferd, dieser fromme, vorbildliche Pharisäer stürzt nieder, kann nichts mehr sehen. Und es ist so für ihn in seinem Leben, wie wir das so vom Ausgang eines Kriminalfilmes kennen. Wenn sich die Schlinge um den Verdächtigen so eng gezogen hat, dass dann die Polizei auftritt und zuschlägt, es ist der Zugriff und dann klicken die Handschellen und dann war's das. Und so hat Paulus sich gefühlt, dieser Saulus, dass er dachte, ja, jetzt sind die Handschellen zu, jetzt bin ich dem Verderben preisgegeben, jetzt erscheint dieser Jesus am Himmel. Was habe ich eigentlich noch zu erwarten? Es geht mir wieder rote Cora, ich muss eigentlich im Boden versinken. Ich habe keine Zukunft mehr. Aber es sind nicht Handschellen. Es ist nicht das Ende des Lebensweges, sondern es ist der Anfang zu einer ganz neuen Berufung. Aus dem Saulus wird wortwörtlich ein Paulus, ein Evangelist, ein Weltmissionar, eine der Säulen der ganzen christlichen Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch. Ohne dass da irgendwelche Vorbedingungen erfüllt worden sind. Es ist die freie Wahl und die freie Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der diesen Mann aus dem Staub aufhebt und aus dem Saulus einen Paulus macht. Das ist der Gnadenweg, der zum Ziel führt. Und dann macht der Apostel noch etwas deutlich, etwas Drittes, nur der Christusweg führt zum wahren Leben. Nur der Christusweg schenkt wahres Leben. Das steht ein der wunderbarsten Sätze im Neuen Testament. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahingegeben. Ich lebe, aber nun nicht ich, Christus lebt in mir. Eine der spannenden Diskussionen in unserer modernen Welt ist die Frage nach der Selbstbestimmung. Das ist so das Ideal, dem die Menschen anhängen. Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte die Entscheidungen für mein Leben selber treffen. Ich möchte meines eigenen Glückes Schmied sein. Ich möchte mich nicht fremd bestimmen lassen. Und das gilt dann bis hinein in den Tod. Wann darf ich leben? Und wann entscheide ich mich etwa zu sterben in einer oder durch eine Euthanasie, durch einen unterstützten Selbstmord? Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung? Das ist die Alternative. Und Paulus sagt, nein, das ist sie nicht, sondern was gilt, das ist die Christusbestimmtheit, dass wir in Christus sind. Das ist das ganze Geheimnis unseres Lebens. Sehen Sie, ich habe Ihnen hier eine kleine Figur mitgebracht. Sie kennen das, das ist so eine russische Babuschka oder Matruschka. Und das Besondere ist, wenn man die in der Mitte aufdreht, was kommt dann zum Vorschein? Eine nächste Puppe und wieder eine. Und so werden die immer kleiner, aber jedes Mal steckt die ganze Puppe drin. Und das ist mir so zum Bild geworden für in Christus sein, dass wir von Jesus ganz und gar bestimmt werden. Von Jesus bestimmt werden. Es gibt eine sehr nette Geschichte von Martin Luther.
Da ist eines Tages der Teufel gekommen und hat an seiner Tür geklopft und hat gerufen, wohnt hier Dr. Luther? Und Luther antwortet, nein, hier wohnt der Herr Christus. Nehmen Sie das doch mit, heute in diesem Gottesdienst. In diesem Gottesdienst. Hier wohnt nicht Gretchen Meyer oder Karl Schulz oder wie immer Sie heißen, setzen Sie mal ganz persönlich Ihren Namen ein. Wenn der Teufel auf Sie zukommt, wenn der Teufel Sie verführen will, wenn der Teufel Sie in den Abgrund bringen will, wenn der Teufel Sie wegbringen will von Jesus, dann sagen Sie, ich sage, hier wohnt nicht Rolf Hille, hier wohnt der Herr Jesus Christus. Und das in allen Versuchungen, in allen Herausforderungen. Hier lebe nicht ich, hier wohne nicht ich, sondern hier wohnt der Herr Jesus Christus. Und das führt dann zu einer tiefen Erneuerung. Wir alle kennen die Gravitationskraft. Das ist jene Kraft überall im Weltall wirksam, die durch die Massenanziehung Gegenstände schwer macht und zu Boden zieht. Und das ist eigentlich jetzt mal so wie mit der Macht der Sünde. Sie zieht uns zu Boden. Sie will uns platt machen. Und wir können ihr eigentlich nicht entkommen. Es sei denn, es ist eine andere Kraft wirksam. Das war ja über die Jahrhunderte die große Frage im Blick auf den Flugzeugbau. Kann es eine Möglichkeit geben, angesichts der schweren Gegenstände und unseres eigenen Gewichts, dass wir abheben können? Da ist doch die Gravitationskraft viel zu stark. Und vielleicht denken manche, ja, die Macht der Sünde, die in meinem Herzen ist, die ist viel zu stark. Gegen diese Gravitation komme ich nicht an. Aber dann gibt es diese andere Kraft, die nach oben zieht, die Aerodynamik, wie die Ingenieure und Physiker sagen. Das heißt, die Beschleunigung eines Flugzeugs, so dass die Luft dieses Flugzeug, obwohl es sehr schwer ist, abheben lässt und trägt, die Aerodynamik. Und das tut Jesus, wenn wir ihm gehören, wenn er in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Dass er uns aufhebt, dass wir abheben können, dass wir frei werden, dass wir nicht mehr zu Boden gedrückt werden durch diese Schwerkraft der Sünde, sondern dass wir hochgetragen werden durch die starke Kraft des Heiligen Geistes, durch diese Aerodynamik. Und so ist es ein großes Glück, wenn wir in Christus sind. Liebe Schwestern und Brüder, ein Bild hat mich im letzten Jahr sehr bewegt, weil ich da auch mich selber mit meiner eigenen Lebensgeschichte drin gefunden habe. Ich erzähle noch mal etwas von Martin Luther. Da gibt es in einer fränkischen Kirche hier in Deutschland ein großes Altarbild. Und dieses Altarbild zeigt den gekreuzigten Christus. Aber man sieht nur die Beine von ihm und die durchbohrten Füße. Und unten an diesem Bild steht der Reformator und umklammert mit seinen Händen die Beine Jesu. Und dann ist da ein Text, in dem ein Gespräch wiedergegeben wird zwischen Luther und dann Christus und seinem Vater, seinem himmlischen Vater. Und da sagt Jesus zum Vater, er, nämlich der Luther, hat ja alle deine Gebote übertreten. Er ist es nicht wert, dass du ihn in dein Reich lässt. Aber um meinetwillen, lass ihn durchschlupfen. Das finde ich so schön. Lass ihn durchschlupfen. Eine andere Hoffnung habe ich nicht, als die, dass ich zu Jesus, zum Vater durchschlupfen darf, noch durch diese ganz knapp geöffnete, ein Spalt weit offene Tür. Aber das genügt. Und das ist das, was mein Leben als Christ, als Theologe, als Lehrer bestimmt bis zum heutigen Tag. Als ich 16 Jahre alt war, aufgewachsen so in dem Milieu des schwäbischen Pietismus und dann mit der Forderung der Heiligung, dann habe ich mir immer wieder vorgenommen, ja, jetzt will ich wirklich mit der Heiligung ganz ernst machen. Und dann habe ich doch wieder entdeckt, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann war ich so tief verzweifelt und traurig und weinte. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe erkannt, ich darf durchschlupfen. Jesus ist für mich da, Jesus ist für mich gestorben. Dann kam eine unglaubliche Freude in mein Leben und diese Aerodynamik des Heiligen Geistes. Ich war damals Schüler und dann bin ich in den Osterferien, die sich anschlossen, mit dem Fahrrad zu allen meinen Klassenkameraden gefahren und habe gesagt, ich lade euch ein zu einer Bibelstunde bei mir zu Hause. Das war etwas kühn, aber ich hatte ein kleines Zimmer, nur mit 7 Quadratmetern. Und da hatte ich am Bett entlang und am Tisch entlang Stühle gestellt und die Bude war auch richtig voll. Und ich habe mich auf die Fensterbank gesetzt und habe fast 2 Stunden gepredigt. Das war alles andere als eine angemessene Jugendarbeit, aber ich war so erfüllt davon und dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Letztes Jahr habe ich meinen 70. Geburtstag gefeiert und meine Klassenkameraden, die dann auch zu einem Schülerbibelkreis zusammengeschlossen waren, die habe ich da mal eingeladen. Wirklich nach Jahrzehnten. Und die sind als Chemiker, als Lehrer, als Ingenieure in ganz verschiedenen Berufen tätig. Und dann habe ich dieses Wunder des Heiligen Geistes gesehen, dass ohne meine Einwirkung, ohne mein Zutun, diese Männer mit ihren Frauen, die da eingeladen waren, den Weg mit Jesus gegangen sind. So aus diesen kleinen Anfängen eines Schülerbibelkreises. Das war für mich eine ganz wunderbare Erfahrung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.